Ich grüße euch in Jesu Namen. Es ist schön, dass ihr alle heute hierher gekommen seid. Nur zur Orientierung beim Zuhören, der Predigttext kommt heute ganz am Ende der Predigt. Katja Müller hat es vorhin ganz am Anfang des Gottesdienstes angesprochen. Fließendes, warmes und kaltes Wasser ist für uns hier in Deutschland und ich denke auch für alle anderen Industriestaaten gilt das eine Selbstverständlichkeit, aber für viele andere Menschen in der weiten Welt ist es das nicht. Wer selbst schon einmal in einem Land war, wo kein fließendes Wasser aus dem Wasserhahn kommt, der wird genau das wieder geschätzt haben, als er dann wieder hierher nach Deutschland nach Hause gekommen ist. Bei mir war das mal so, als ich 6 Wochen auf Nord Sumatra war, da habe ich eine Kirche besucht, die Karo Batak Kirche. Und wenn man da dann in die Dörfer hineingefahren ist, da war das tatsächlich so, dass es kein fließendes Wasser gab in den Häusern, sondern man musste tatsächlich, wie man das auch aus vielen Geschichten so kennt, und es gibt ja auch Geschichten in der Bibel, wo das so war, dass man in die Mitte des Dorfes gehen musste zum Brunnen, um sich Wasser zu holen. Und wenn man sich zum Beispiel warm duschen wollte, dann wurde eben Wasser im Topf auf dem Feuer warm gemacht und dann hatte man ein anderes kleines Schöpfgerät, einen kleinen Topf und hat sich damit dann geduscht, also mit Wasser überschüttet. Aber es geht auch. Natürlich ist man froh, wenn man dann wieder nach Hause kommt. Und ich glaube, das fließende Wasser, das wir hier in Deutschland haben, das ist ja ein Symbol dafür, dass es uns in vielen, vielen Dingen sehr, sehr gut geht. Wir haben fließendes Wasser, wir haben Strom, wir haben Supermärkte, in denen wir ja so ziemlich alles kaufen können. Wir haben Autos, mit denen wir uns fortbewegen können, Züge, Flugzeuge. Wir haben Bildung, freien Zugang zu Bildung. Wir haben wirklich sehr, sehr viel. Und es ist gut, wenn wir hin und wieder in all diesen Bereichen auch mal einen Mangel erleiden. Sei es durch einen Wasserrohrbruch oder das Auto ist kaputt, gibt ja immer mal Tage, wo man dann doch auf das, was eigentlich selbstverständlich ist, verzichten muss. Und dann werden wir auch wieder dankbar, wenn alles wieder in Ordnung ist. Wir werden dankbar für das, was wir sonst für selbstverständlich halten. Die Fastenzeit, die am vergangenen Mittwoch begonnen hat, die kann dazu auch einen Beitrag leisten. Einfach wieder auf die Dinge, auf die Sie jetzt vielleicht verzichten, hinterher wieder mehr Wert zu schätzen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Nebeneffekt des Fastens. Aber beim Fasten geht es ja eigentlich um mehr. Es geht um eine andere Wasserversorgung, die wir uns wieder bewusst machen sollen, nämlich um die Versorgung mit einem unsichtbaren Wasser, das wir gar nicht so mit der Hand spüren können oder mit der Haut. Es ist das unsichtbare Wasser, von dem in der Bibel auch ziemlich viel die Rede ist. Ich spreche natürlich vom Wasser des ewigen Lebens, vom lebendigen Wasser, wie es auch in der Jahreslosung, die hier vorne ja so schön draufsteht, auch anklingt. Das, was viele von uns nämlich nicht bedenken, ist, dass dieses geistliche Wasser, so möchte ich es jetzt mal nennen, genauso fließt, wie wenn wir den Wasserhahn aufdrehen und das Wasser rauskommt. Das Problem ist nur, dass viele von uns vergessen, dass es dieses geistliche Wasser gibt, beziehungsweise dass auch wir Menschen ja aus einer Einheit aus Körper, Seele und Geist bestehen. Der Körper ist aber das Einzige, was wir davon sehen und spüren können. Und deshalb konzentrieren wir Menschen uns auch oft auf das Sichtbare, auf den Körper. Aber unseren Geist, das heißt unsere Einstellungen, unsere Vorhaben, Ziele, unsere Motivationen, den vernachlässigen wir ziemlich oft. Oder auch unsere Seele, unsere Gefühle und Leidenschaften. In der Bibel steht, vor allen Dingen im Neuen Testament, dass wir ein geistliches Leben führen sollen. Dass wir eben nicht im Schauen leben sollen, sondern im Glauben. Das heißt, dass wir uns von unsichtbaren Dingen leiten lassen und nicht von irgendwelchen, sondern vom Heiligen Geist, von Gott her. Und wenn ich sage, dass wir uns vom Geist leiten lassen sollen, dann möchte ich sagen, bitte den Geist nicht mit dem Verstand gleichsetzen. Der Verstand ist nicht gleich der Geist. Der Verstand kann benebelt sein von den Gefühlen, der kann sehr beeinflusst sein von unseren Gefühlen, manchmal negative Gefühle, von unseren Erfahrungen, Enttäuschungen. Dann sagen wir uns mit dem Verstand Dinge, die überhaupt nicht stimmen. Und das heißt es nicht, im Geist zu leben. Im Geist zu leben heißt, dass man sich von seinem Geist leiten lässt und dieser Geist ist untergeordnet einer Herrschaft, entweder der des Bösen oder des Guten. Deshalb muss jeder Mensch erstmal für sich selber klären, unter welcher Herrschaft Manche mögen diesen Begriff nicht, weil wir bei Herrschaft immer gleich an etwas Demütigendes oder Niederdrückendes denken. Aber ich könnte auch sagen, unter welcher Anleitung wollen wir leben? Was soll der Maßstab sein in unserem Leben? Wonach wollen wir uns ausrichten? Predikant Boris Brosche hat am letzten Sonntag in seiner Predigt das ganz gut gemacht, weil er ganz vorn angefangen hat, nämlich also ganz vorn in der Bibel bei der Schöpfung. Und genau dort stoßen wir nämlich schon auf die alles entscheidende Frage, wem will ich mein Leben anvertrauen? Wem vertraue ich für mein Leben? Nach wessen Gesinnung will ich leben? Von welchem Geist will ich mein Leben bestimmen, leiten und lenken lassen? Sie alle kennen die Schöpfungsgeschichte. Gott schenkt Adam und Eva Freiheit im Garten Eden, im Paradies. Und er sagt, entweder du isst vom Baum des Lebens, zu dem hast du freien Zugang. Und wenn du dich mit diesen Früchten versorgst, dann hast du alles, was lebensnotwendig ist, dann geht's dir gut. Dann kannst du wachsen, blühen, dich entfalten. Du vertraust Gott und du machst dich von ihm abhängig. Oder du entscheidest, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen, wo Gott gleich sagt, mach das lieber nicht. Ich verbiete es dir sogar, weil ich weiß, es tut dir nicht gut. Wenn du von diesem Baum isst, dann wird es dir den Tod bringen. Wenn du sein willst wie ich, wenn das dein Streben und Begehren ist, dich mit mir auf dieselbe Stufe zu stellen, dann wirst du in die Irre gehen, dann wirst du irgendwann in der Dunkelheit im ewigen Tod verloren sein. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, es ist ziemlich leicht, unter der schönen Google-Maschine Bilder zu finden von Adam und Eva, wie sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen. Ich habe jetzt mal eins ausgesucht, der Satan dargestellt als Schlange, hier sogar mit einem Gesicht. Und sie glauben gar nicht, aber vielleicht glauben sie es auch, denn sie haben bestimmt auch schon mal Bilder gesehen von dieser Szene. Die hat eine sehr große Wirkungsgeschichte in Kunst und Literatur. Das finden wir ganz, ganz oft dargestellt, wie die beiden die verbotene Frucht essen und wie sie letzten Endes dadurch dann auch aus dem Paradies, aus der Nähe Gottes vertrieben werden. Dann habe ich natürlich auch nach einem Bild gesucht, wo Adam und Eva vom Baum des Lebens essen. Und ob sie es glauben oder nicht, ich habe kein Bild gefunden. Den Lebensbaum, den sogenannten Lebensbaum, der ist relativ oft abgebildet. Den gibt es auch in anderen Religionen oder Weltanschauungen. Aber so dieser Baum des Lebens, von dem in der Bibel gesprochen ist, dass Adam und Eva sich daran bedienen und glücklich sind, habe ich nicht gefunden. Ich habe nur, mal das nächste Bild, so sehr ziemlich kitschige Paradiesaufnahmen gefunden. Aber ich meine, da kann man zumindest das Gefühl bekommen, den beiden geht's gut, die haben eigentlich alles, was sie brauchen. Bei dem einen Baum haben wir sozusagen Zugang zu dem Wasserhahn, den wir nur aufdrehen müssen und da kommt fließendes geistliches Wasser, das uns mit dem Notwendigen versorgt. Und bei dem anderen Baum, da wählen wir im Grunde genommen so eine rissige Zisterne, einen Brunnen, der irgendwann versiegt, der nicht angeschlossen ist an eine ewige Quelle, an eine lebendige Quelle. Und wenn wir zu diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen immer wieder hingehen, betrügen wir uns selbst, weil wir dort nicht unsere Bedürfnisse gestillt bekommen. Wir lassen uns sozusagen auch von Satan betrügen und verführen. Und Boris Brosche hat in seiner letzten Predigt gut es auf den Punkt gebracht, nämlich die Frage lautet, lasse ich Gott Raum in meinem Herzen? Vertraue ich Gott für meine Bedürfnisse von meinem Körper, meiner Seele und meinem Geist? Was ist denn ein für Gott guter und wohlgefälliger Antrieb für mein Leben, für mein Tun und Denken? Es gibt, sagen wir mal, drei Hauptantriebe, drei Motivationen, nach denen Menschen sich ausrichten. Aristoteles hat das schon ganz, ganz früh alle drei Richtungen zusammen erwähnt. Heute möchte ich mal drei andere erwähnen, die jeweils eine Richtung zu ihrer eigenen Theorie entwickelt haben oder Ideologie. Mal die nächste Folie. Und zwar geht es darum, dass Philosophen, Psychotherapeuten, Psychologen und Ärzte sagen, der Mensch ist eigentlich immer auf der Suche, seine Bedürfnisse zu befriedigen, entweder indem er nach Ansehen strebt und Macht oder indem er nach gelingenden Beziehungen strebt, also sich über die Beziehungen, über die Rückmeldung von anderen identifiziert oder aber Sein Streben besteht darin, viel Besitz anzuhäufen, reich zu werden. Und ein paar dieser Menschen, die da ihre Ideologien entwickelt haben, kennen Sie bestimmt auch. Das Streben nach Besitz hat Karl Marx zum Beispiel sehr ausführlich in seiner Philosophie beschrieben, dass es den Menschen immer danach geht, viel anzuhäufen und dass die Lösung darin liegt, dass alle gleich viel haben. Das Streben nach Beziehung und Lust, Sigmund Freud, kennen wir sicherlich auch alle. Und das Streben nach Macht, dass wir davon angetrieben sind, hat der österreichische psychotherapeutische Arzt Alfred Adler in seiner Philosophie sehr gut ausgebreitet und beschrieben. Das sind also die drei Antriebe, die jeden Menschen ausmachen. Und das ist auch normal. Jeder von uns kennt diese Antriebe in seinem Leben und die brauchen wir auch, um glücklich und gesund zu sein. Das Problem ist nur, dass Satan diese Notwendigkeiten missbraucht, weil er sie aus einem egoistischen Antrieb stillen will. Also wir wollen sie stillen. Deshalb steht das große Ich in der Mitte. Sie sind vom Menschen gesteuert und das funktioniert eben am Ende nicht. Ich habe mal noch die nächste Folie. Im Grunde gerät da alles aus dem Gleichgewicht. Es gibt Menschen, es ist auch oft so, dass man sich nicht über alle drei Bereiche definiert, sondern dass man einen Schwerpunkt hat in einem bestimmten Bereich. Es gibt Menschen, die sich sehr darauf ausrichten, Ansehen zu erlangen, gelobt zu werden, Karriere zu machen, an eine Position zu kommen, wo sie Macht ausüben können. Das ist dem bewusst oder es ist ihnen auch nicht bewusst. Aber wenn sie immer mehr da hineingeraten, werden sie unglücklich, weil alles andere aus dem Gleichgewicht gerät. Die Beziehungen leiden darunter, die Ehen gehen in die Brüche, es kommt zu Betrug. Es funktioniert nicht, wenn wir nur uns selber als Maßstab nehmen. Genauso im Bereich der Beziehungen. Wenn wir alles nur machen, damit unsere Beziehungen gelingen, wenn wir uns abhängig machen von anderen Menschen, werden wir nicht glücklich werden. Es ist ein normaler Trieb, dass wir Beziehungen brauchen, aber wenn wir uns aus egoistischem Antrieb zu sehr darauf versteifen und glauben, dort liegt die Lösung für unser Leben, der Sinn unseres Lebens, dann kommt alles andere aus dem Gleichgewicht. Sie kennen vielleicht den Satz, wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht. Das klingt erstmal logisch, ist aber eigentlich blanker Unsinn, denn wenn ich an mich selber denke, dann habe ich nicht an jemanden gedacht, sondern ich habe nur an mich selber gedacht. Es ist also nur auf uns selbst bezogen. Das heißt, das Bedürfnis nach Beziehung wird dabei nicht gestillt. Wenn jeder nur an sich selber denkt, dann leiden wir nämlich unter Beziehungslosigkeit, unter Egoismus und Kälte. Außerdem wird dabei negiert, dass der Mensch gar nicht nur mit sich alleine leben kann, sondern dass wir darauf angewiesen sind, mit anderen zusammenzuleben, dass wir zum Beispiel die Wertschätzung von anderen brauchen und dass auch der Mensch, der zum Beispiel Besitz für sich selber anhäuft, der kann das gar nicht ganz alleine, weil der Besitz, den er anhäuft, den hat ja auch irgendjemand anderes hergestellt, verkauft, wie auch immer. Wir brauchen immer andere Menschen. Du kannst dir kein Auto kaufen, was nicht andere Menschen hergestellt haben, entwickelt haben. Du kannst keine Reise machen, wenn nicht jemand dein Ticket ausstellt, dich ins Flugzeug begleitet und das Flugzeug fliegt. Wenn jeder nur an sich selber denkt, funktioniert unser Leben nicht. Das Problem des Menschen ist außerdem, dass er sich eben gerne in eine dieser Richtungen oder Motivationen oder auch zwei verrennt. Dass er so abhängig wird von dem, wonach er strebt, dass er dann einen Mangel in diesem Bereich oder eine Verletzung nicht aushalten kann. Und das ist das Schädliche. Also wenn ich sehr viel Wert darauf lege, dass ich Ansehen habe und ich komme in Rufmord, dann zerstört das mein ganzes Leben, weil der wichtigste Bereich, aus dem ich meinen Selbstwert ziehe, angegriffen wird. Oder wenn ich mich über Beziehungen definiere und auf einmal meine Ehe in Scherben liegt, dann ist das der Untergang, weil ich mich über diese Beziehung definiert habe, weil allein diese Beziehung meinen Selbstwert ausgemacht hat. Genau auf diese Art und Weise kommt es zu Burnout, zu Machtmissbrauch, zu Affären. Konkrete Beispiele dafür muss ich nicht nennen, da gibt es genügend, wenn wir den Fernseher anschalten oder in der Zeitung lesen. Jetzt verspricht aber Gott von Anfang an der Bibel, dass wir bei ihm die Quelle des lebendigen Wassers finden. Er verspricht, Zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 28 bis Kapitel 30, dass wer sich an seine Gebote und Satzungen hält, Segen erlangen wird. Der wird in jedem Bereich seines Lebens gesegnet, Körper, Seele und Geist. Und er sagt auch, wer ihm nicht gehorcht, wer sich nicht an seine Gebote hält, wer ihm nicht vertraut, dessen Leben wird unter dem Fluch sein. Der wird immer suchend sein, immer ein bisschen umherirren, mal ankommen und denken, jetzt habe ich es geschafft, und dann wieder in der Dunkelheit enden. Durch seinen Propheten Jeremia stellt er klar, und den Vers habe ich euch mitgebracht, ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, also den Angriff, den Mangel, fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Im Gegenzug sagt er, ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Der ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Und wisst ihr was? Diese Worte gelten auch und vor allen Dingen für Menschen in Industriestaaten. Wir haben keine Dürre hier, keine Dürre, die wir jetzt in der Natur sehen. Aber wir haben eine geistliche Dürre in unserem Land. Wir wissen nicht, wo wir geistlich uns versorgen können. Und weil wir immer dazu tendieren, uns doch vom Baum des Lebens abzuwenden, weil wir immer wieder dazu neigen, uns von egoistischen Motivationen lenken und leiten zu lassen. Genau darum hat Gott Jesus Christus als Lösegeld in die Welt gesandt, damit wir grundsätzlich und immer wieder die Chance haben, umzukehren von unserem Weg, der ins Verderben führt, und dass wir uns hinwenden zu dem Weg, der zum ewigen Leben führt, wo wir Wasser, die Fülle und Leben in voller Genüge haben. In der Nähe und Gegenwart Gottes fließt das Wasser des Lebens. Es fließt wie das Wasser aus dem Wasserhahn, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen. Und je mehr wir uns aber von seinem Wort entfernen, von seinem Geist, desto mehr vertrocknet unser Lebenssaft. Jesus selbst ist diese Quelle, aus der das ewige Leben sprudelt. Und wir dürfen ihn bitten, genauso wie die Samariterin am Brunnen, die er ermutigt hat, bitte mich doch, dass ich dir von diesem geistlichen Wasser gebe, also von dem Wasser, das man gar nicht mit Händen spüren kann, das man nicht anfassen kann. In den Psalmen lesen wir viele Bekenntnisse gläubiger Menschen, die genau das ausdrücken. Die sagen, bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. Sie sagen, Gottes Brünnlein, also Gottes Brunnen, hat Wasser, die Fülle. Das ist eine Quelle, die nie versiegt. Das ist eine Quelle, die dich nie betrügt. Im Danklied der Erlösten aus dem Exil heißt es im Buch des Propheten Jesaja, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und da ist kein realer Brunnen gemeint, sondern da ist dieser geistliche Brunnen gemeint, diese geistliche Quelle, dass wir bei Gott bekommen, was wir brauchen. Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, wer sich Gott anvertraut, an Jesus Christus glaubt und sich vom Heiligen Geist erneuern und füllen lässt, der hat Zugang zu diesem fließenden geistlichen Wasser. Der hat jederzeit Zugang zu diesem Wasserhahn, den er nur aufdrehen muss. Jeden Morgen, wenn ich bete, wenn Sie beten, drehen wir den Wasserhahn auf. Und wir können uns mit diesem Wasser reinwaschen von Dingen, die uns belasten, wo wir Schuldgefühle haben, wo wir wissen, es ist nicht gut, dass ich so denke oder so fühle. Und ich bringe das Gott und ich wasche mich rein damit. Man kann das auch mit dem realen Wasser verbinden, damit man es nicht vergisst. Zum Beispiel, wenn Sie sich duschen oder waschen, beten Sie nebenher und waschen Sie sich so auch geistlich und waschen Sie Ihre Seele. Und wir können, wenn wir beten, unsere Hand aufhalten und sagen, ich brauche auch Wasser zum Trinken. Ich brauche Erfrischung für meine Seele. Ich hungere und dürste nach dir, Gott. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt, so sehnt sich meine Seele nach dir, nach deinem Wort, nach deiner Liebe, nach deiner Zuwendung. Jesus sagt über dieses Wasser, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Warum ist das so? Weil dieses Wasser, das Jesus uns zu trinken gibt, wirklich den Durst unserer Seele stillt. Wenn wir uns auf diese drei Antriebsmotivationen nur begrenzen, wenn wir sagen, das reicht mir, wenn ich diese Antriebe befriedige, dann geht's mir gut, dann werden wir merken, immer wenn wir uns diesen Dingen zuwenden, wir werden, sobald wir es tun, immer wieder süchtig. Wir wollen mehr davon. Wir sind nie zufrieden. Wir haben nie genug Besitz angehäuft und die Beziehung ist nie gut oder perfekt genug. Oder das Ansehen könnte immer noch ein bisschen mehr sein. Wir werden immer wieder hungrig nach mehr. Aber wenn wir zu Gott gehen und unsere Bedürfnisse bei ihm stillen lassen, dann werden wir still, wie ein Kind bei seiner Mutter. Dann werden wir zufrieden. Und dann können wir eben auch Mangel aushalten in allen diesen drei Bereichen. Dann sind wir gelassen und dann stehen wir fest, egal was passiert, ob eine Dürre kommt, ob ein Angriff kommt, wir stehen fest, wir haben eine feste Mitte. Aber wir müssen uns entscheiden, mit unserem Geist, wollen wir von diesem Wasser trinken, wollen wir uns an Gottes Wort halten. Und so wie Wasserrohre in der Realität auch immer wieder überprüft werden müssen, manchmal müssen sie auch erneuert werden, genauso müssen wir auch unsere geistlichen Wasserrohre, wenn ich das mal so nennen darf, überprüfen und uns darum kümmern. Das sind die stillen Zeiten im Alltag. Das ist das kontinuierliche Lesen in der Bibel. Es ist der Austausch mit Geschwistern nach dem Gottesdienst oder in einem Hauskreis. Das ist das Ausleben meines Vertrauens in Gott. Also die Worte nicht nur lesen und nicht nur mit anderen darüber sprechen, sondern wirklich Gott auch beim Wort nehmen, ihn ernst nehmen und sagen, wenn du mich dafür berufen hast, wenn du mir diese Gaben geschenkt hast, dann will ich das auch tun. Dann will ich dir dafür vertrauen, dann will ich mich nicht abhalten lassen von meinen Zweifeln, Ängsten oder Selbstverurteilungen. Und ich glaube, das Fasten hilft uns dabei, den Fokus wieder neu und richtig auszurichten. Zu prüfen, bin ich immer noch richtig verbunden? Bin ich mit der nie versiegenden Quelle verbunden? Oder habe ich meine Rohre still und heimlich verlegt hin zu einer Quelle, die betrügerisch ist und die eher bitteres Wasser hervorbringt und die bald versiegt und mich im Stich lässt? Wenn du von dem geistlichen Wasserhahn trinkst, dann wirst du keinen Durst mehr leiden. Aber wer anders seinen seelischen Durst stillen will, der wird immer wieder durstig werden. Kein Fernsehen und liebe Konfis, kein Chat, kein Posting, kein Snapchat, liebe Erwachsene, kein Auto, keine Begierde, keine Schokolade wird den Durst deiner Seele stillen. Nur Gott, der dich gemacht hat und der dein Leben gewollt hat und der weiß, wozu du berufen bist, der dich liebt und der in Beziehung mit dir treten will, nur der kann wirklich deinen Durst grundlegend stillen. Und wenn dann dieser Durst gestillt ist, dann kommt uns unser Motivationsdreieck ins Lot. Dann brauchen wir keine Einbrüche oder Mangelerfahrungen in einem dieser drei Bereiche zu fürchten, weil Gott in unserer Mitte ist. Er ist unser Fundament. Er ist der Fels, der beständig ist, der sich nie verändert. Der einfach wirklich immer so ist, wie er schon immer war, der sich nie verändert, auf den wir uns voll und ganz verlassen können. Er ist die Quelle unserer Zufriedenheit und unseres Glückes. Wer Gott kennt und Zugang hat zu diesem fließenden Wasser, der kann Mangel aushalten und Reichtum wird ihn nicht verführen. Der kann mit schwierigen Menschen zusammen sein, genauso gut wie mit angenehmen. Er kann allen alles werden durch Jesus Christus, der ihn stark macht und fähig macht dazu. Paulus hat es auf den Punkt gebracht mit folgenden Worten. Und wir lesen das im zweiten Brief an die Korinther. Und ich glaube, wir dürfen ihm nacheifern, wenn er sagt: Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch aber auch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Denn Gott hat gesagt, ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Genau diese Zeit ist jetzt da. Der Tag der Rettung ist nun gekommen. Niemand soll uns persönlich etwas Schlechtes nachsagen können, damit nicht unser Auftrag in Verruf gerät. In allem empfehlen wir uns als Gottes Mitarbeiter. Wir bleiben standhaft in Bedrängnissen, in Not und Schwierigkeiten. Auch wenn man uns schlägt und einsperrt, wenn wir aufgehetzten Menschen ausgeliefert sind, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und uns kaum Schlaf gönnen und auf Nahrung verzichten. Wir lassen uns nichts zu Schulden kommen und erkennen Gottes Willen. Wir sind geduldig und freundlich. Gottes Heiliger Geist wirkt durch uns und wir lieben jeden Menschen aufrichtig. Wir verkünden Gottes Wahrheit und leben aus seiner Kraft. Zum Angriff wie zur Verteidigung gebrauchen wir die Waffen Gottes, nämlich das richtige Verhalten vor Gott und den Menschen. Und dabei lassen wir uns nicht beirren, weder durch Lob noch durch Verachtung, weder durch gute Worte noch böses Gerede. Man nennt uns Lügner und doch sagen wir die Wahrheit. Für die Welt sind wir Unbekannte, aber Gott kennt uns. Wir sind Sterbende und dennoch leben wir. Wir werden geschlagen und kommen doch nicht um. In allen Traurigkeiten bleiben wir fröhlich. Wir sind arm und beschenken doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir bitten und verstehen können, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.